ARD.
Heute ist der zweite Verhandlungstag der Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA zu Ende gegangen. Das russische Außenministerium hat sich offenbar positiv zu Aussichten auf weitere Gespräche mit der Ukraine in Istanbul geäußert. Während der Verhandlungen in Abu Dhabi hat Russland allerdings die Ukraine mit schweren Luftangriffen überzogen. Betroffen sind die größten Städte Kiew und Charkiw. Der Schahsohn Reza Pahlavi ist für ein militärisches Eingreifen der USA in Iran. Und Kanadas Premier Carney hat in Davos Donald Trump die Stirn geboten. New York-Korrespondent Martin Ganselmeier findet, daran sollten sich die Europäer ein Beispiel nehmen und mit Kanada enger zusammenrücken. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 24. Januar um 15.30 Uhr. In Abu Dhabi ist heute der zweite Verhandlungstag der trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA zu Ende gegangen. Schon gestern hatten sich Vertreter der drei Staaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen. Bis jetzt sind noch keine Ergebnisse nach außen gedrungen. Auch in Russland hält man sich mit Details über die Verhandlungen zurück. Lilja Becker berichtet.
Die Verhandlungen, Opener im russischen Staatsfernsehen. Direkt danach kommt ein Bericht über die russischen Erfolge auf dem Schlachtfeld. Die dreiseitigen Gespräche in Abu Dhabi sollen laut russischen Medien 3,5 Stunden gedauert haben. Details wurden bisher nicht preisgegeben. Auch wie groß die russische Delegation ist, ist nicht bekannt. Lediglich 3 Namen wurden genannt. Die Delegation wird vom Chef des Militärgeheimdienst GRU, Igor Kostyukov, geleitet. Er steht auf mehreren Sanktionslisten, darunter auf der europäischen, britischen und US-amerikanischen. Zur Delegation gehörten neben dem russischen Präsidentenberater Juri Uschakow auch Generalleutnant Alexander Sorin. Sorin war auch bei den Verhandlungen in Istanbul im Sommer 2025 dabei. Schon vor den Friedensgesprächen machte Russland seine Position klar, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Position Russlands ist gut bekannt. Die Ukraine und die ukrainischen Streitkräfte müssen das Gebiet des Donbass verlassen und von dort abgezogen werden. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Russland hat im Oktober 2022, rund 8 Monate nach Beginn der sogenannten Spezialoperation, 4 ukrainische Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Der Kreml hat nach Scheinreferenten in den betroffenen Gebieten die russische Verfassung geändert. Nun gehören unter anderem Luhansk und Donetsk, gemeinsam Donbass genannt, aus russischer Sicht zum eigenen Staatsgebiet. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldet im Vorfeld mit Berufung auf Verhandlungskreise, dass es Russland auch um das Ende von US-Sanktionen geht. Sie wollen wieder Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland. Weiterer Punkt ist eine militärische Pufferzone zwischen der Ukraine und Russland im Fall eines Waffenstillstands. In den Gesprächen in Abu Dhabi soll es wohl auch darum gehen, wer die Waffenruhe überwacht. Sollte Kiew von seinen Positionen nicht abrücken, so hat Russland im Vorfeld angekündigt, die Ziele der sogenannten Spezialoperation auf dem Schlachtfeld konsequent weiterzuverfolgen.
Und gerade ist noch die Meldung reingekommen, dass das russische Außenministerium sich offenbar positiv zu den Aussichten auf weitere Gespräche mit ukrainischen Delegationen in Istanbul geäußert hat. Moskau scheint da weiterhin offen für eine Fortsetzung des Dialogs zu sein. Das berichtet zumindest die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Während der Verhandlungen in Abu Dhabi hat Russland allerdings die Ukraine in der Nacht wieder mit schweren Luftangriffen überzogen. Mit zahlreichen Drohnen, aber auch mit ballistischen Raketen. Besonders betroffen sind die größten Städte Kiew und Charkiw. Peter Sawicki.
In der Großstadt im Osten des Landes wurden nach lokalen Angaben mindestens 19 Menschen verletzt. Beschädigt wurden unter anderem zivile Wohnhäuser. In Kiew starb eine Person, 4 weitere wurden verletzt. Das berichtet die Online-Zeitung Kiew Independent. Die Angriffe führten zudem zu 9 Unterbrechungen der Wasser- und Wärmeversorgung. Auch der U-Bahn-Verkehr ist in der Hauptstadt in Teilen vorerst eingeschränkt. Die Angriffe begannen gegen 1 Uhr in der Nacht, kurz nachdem in Abu Dhabi die erste Runde direkter Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA stattfanden. Schon mehrfach hatte Moskau die Ukraine auch während formaler Verhandlungen über ein Kriegsende bombardiert.
Wie soll es weitergehen im Iran? Die Proteste sind abgeebbt, eine echte Opposition gibt es nicht. Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs, hat erneut angekündigt, nach Iran zurückkehren zu wollen. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA. Im Interview mit dem ARD-Studio Washington hat Pahlavi für ein militärisches Eingreifen der USA in Iran geworben. Samuel Jakisch mit Einzelheiten.
Im Interview mit dem ARD-Studio Washington warb Reza Pahlavi für ein militärisches Eingreifen der USA im Iran. Wir sind überzeugt, dass ein schneller und gezielter Schlag zur Zerstörung der Mechanismen und Unterdrückungsapparate des Regimes ein sehr wirksames Mittel wäre, um das Regime zu schwächen. Dies würde es ihnen unmöglich machen, die Art von Repressalien durchzuführen, die wir gegen unbewaffnete Zivilisten gesehen haben. Dies ist der einzige Weg, um diesem Land wirklich zu helfen und ihm eine faire Chance auf Erfolg zu geben. Pahlavi kündigte außerdem an, bald selbst in den Iran zu reisen, um die dortige Bewegung zu unterstützen. Er wolle dabei helfen, den Iran in ein säkulares, demokratisches Land mit freien Wahlen und unabhängigen Institutionen zu überführen. Reza Pahlavi ist der älteste Sohn von Mohammad Reza Shah Pahlavi, dem letzten Schah des Iran. Für viele Monarchisten im Exil gilt Pahlavi als Kronprinz des Iran. Teile der politisch vielfältigen Opposition und Diaspora sehen in ihm eine Symbolfigur für einen erhofften demokratischen Machtwechsel im Iran. Pahlavi lebt in den USA und unterstützt die iranische Protestbewegung gegen die autoritäre Islamische Republik.
Und zum Schluss schauen wir nochmal auf das Weltwirtschaftsforum in Davos und betreiben etwas Nachlese. Kanadas Premier Carney hat in Davos Donald Trump die Stirn geboten. New York-Korrespondent Martin Ganselmeier findet, daran sollten sich die Europäer ein Beispiel nehmen und mit Kanada enger zusammenrücken. Hier sein Kommentar.
Mittlerweile dürfte allen klar sein, dass die Strategie der Schmeicheleien gegenüber Donald Trump gründlich gescheitert ist. Im vergangenen Jahr gab es viele peinliche Antrittsbesuche von Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. Manche hatten goldene Geschenke im Gepäck, einige sind Trump fast schon unter der Türspalte entgegengekrochen, um ihn ja nicht zu verärgern. Einer der wenigen, der mit aufrechtem Gang kam und sich nicht verbiegen ließ, ist der kanadische Premierminister Mark Carney. Kanada sieht sich seit mehr als einem Jahr ähnlichen Attacken auf seine nationale Souveränität ausgesetzt, wie zuletzt Grönland und Dänemark. Trotzdem ließ sich Carney nie einschüchtern. Gleich bei seinem Antrittsbesuch erteilte Carney Trumps Annexionsgelüsten eine Abfuhr. Dem früheren Immobilienunternehmer sagte Carney mit Verweis auf das Weiße Haus, manche Orte stehen nun mal nicht zum Verkauf. Die Eigentümer Kanadas hätten ihn wissen lassen, dass auch Kanada nicht zu kaufen sei und dies niemals sein werde. Auch in Davos hat Kanadas Premierminister eine mutige, einige sagen sogar eine historische Rede gehalten. Carney warb dafür, dass Kanada und andere mittelgroße Staaten eine engere Allianz schmieden. Das war auch ein Aufruf an die Europäer: Lasst uns enger zusammenrücken. Es gibt keinen besseren Nachbarn und Verbündeten als Kanada. Das Land ist so reich an Rohstoffen wie Russland, aber im Unterschied zu Russland teilen die Kanadier europäische Wertvorstellungen. Kanada stand stets zuverlässig an der Seite Amerikas. In zwei Weltkriegen wie auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Doch seit einem Jahr fühlt sich Kanada ziemlich alleingelassen. Viele Kanadier waren enttäuscht, dass die EU im Handelskonflikt mit Trump so schnell nachgab. Die EU sollte ihre Zusammenarbeit mit Kanada dringend vertiefen, zumal Kanada eine gemeinsame Geschichte mit Europa und eine gemeinsame Grenze mit der EU hat. Ja, es gibt das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen CETA, aber noch immer ist es nicht von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert. Ja, es gibt verstärkte Zusammenarbeit bei Verteidigung und Rüstung, aber ist das der kommunikative Wumms, der in diesen Zeiten nötig wäre? Warum Kanada nicht ein Assoziationsabkommen mit der EU anbieten, so wie es das mit den nordischen Nachbarn Norwegen und Island gibt? Oder warum Kanada nicht sogar eine EU-Mitgliedschaft anbieten? Das sei völlig unrealistisch, heißt es immer wieder. Aber warum eigentlich? In Zeiten, in denen Trump einen von ihm auf Lebenszeit geführten Friedensrat schafft, sollte auch die EU mehr Mut zu symbolträchtigen Schritten beweisen. Nur diese Sprache versteht Trump. Und nur so wird den US-Bürgern klar, dass nicht alle im Ausland die Politik ihres Präsidenten toll finden.
Und das war Krieg und Terror, der Podcast aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Vielen Dank für euer Interesse.